Ja, geplant ist etwas, was dem scheinbaren Wortlaut nach das Streikrecht nicht berührt, aber dann, wenn man in das Detail geht, dann eben doch das Streikrecht massiv einschränkt, indem nämlich praktisch zwei Arten von Gewerkschaften geschaffen werden, nämlich Minderheits- und Mehrheitsgewerkschaften. Und die Minderheitsgewerkschaften, wenn sie dann einen Streik führen wollen, um einen Tarifvertrag durchzusetzen, führen dann einen sogenannten unverhältnismäßigen Arbeitskampf. Das steht auch sogar ausdrücklich im Gesetz drin und jeder weiß, was das bedeutet. Die Rechtsprechung hat ja den Begriff der Verhältnismäßigkeit von Arbeitskämpfen entwickelt gehabt und eben gesagt, dass unverhältnismäßige Arbeitskämpfe, also solche, die gegen diesen Grundsatz verstoßen, rechtswidrig sind. Das ergibt sich ja auch im Übrigen daraus, dass die Rechtsprechung schon seit vielen Jahrzehnten für die Ausübung des Streikrechts verlangt, dass man ein tariflich regelbares Ziel als Gewerkschaft hat. Und wenn man nun als Minderheitsgewerkschaft gar keinen Tarifvertrag abschließen kann, dann kann man auch nicht streiken. Das hat im Übrigen darüber hinaus auch noch eine ganz andere Folge. Da wird sozusagen einfach ein Fass aufgemacht, bei dem der Gesetzgeber offenbar gar nicht genau weiß, was da eigentlich auf ihn zukommt, nämlich den Gewerkschaftsbegriff. Bisher hat man immer gesagt, Gewerkschaften sind solche Organisationen, die arbeitskampfbereit und arbeitskampffähig sind, eine gewisse Mächtigkeit nachweisen können. Das ist jetzt ja gar nicht mehr möglich. Also entweder sind das dann gar keine Gewerkschaften mehr, das wird aber beteuert, das sei nicht so. Man wolle den Leuten nicht ihre Gewerkschaftseigenschaft nehmen. Dann aber heißt das, dass eben zwar Gewerkschaften existieren, aber eben zweierlei Gewerkschaften, einmal solche, wie wir sie bisher kannten, und dann eben welche, die können gar nicht streiken. Und damit hat man im Grunde genommen dann die Gewerkschaftslandschaft noch mehr aufgespalten, als sie jetzt ohnehin aufgespalten ist, und erreicht das genaue Gegenteil von dem, was man angeblich erreichen will. Und außerdem ist es so, dass natürlich diese Gewerkschaften durch das Gesetz geradezu gezwungen werden, jetzt miteinander zu konkurrieren. Das heißt, die Konflikte verschärfen sich und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass der letzte massive bekannte Konflikt eben bei den Eisenbahnern mit der GDL an der Spitze auch auf diese gesamte Gesetzgebungsdiskussion zurückzuführen ist. Also damit werden nicht Konflikte, wie es behauptet wird, befriedet, sondern sie werden einfach verschärft und noch vertieft.
Wie wird sich das dann auf die Beschäftigten bzw. auf die kleinen Gewerkschaften auswirken? Also falls jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Freie Arbeiterinnenunion nach Inkrafttreten dieses Tarifeinheitsgesetzes doch sozusagen rechtswidrig zu einem Streik in der Tarifbranche aufruft, wie wird das sanktioniert werden dann?
Ja, das wird man sehen müssen, wie sanktioniert wird. Letztlich ist es so, dass diese kleinen Gewerkschaften nur die Möglichkeit der Nachzeichnung von Tarifverträgen haben. Das heißt, sie dürfen dann einen Tarifvertrag, den die Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossen hat, auch mit unterschreiben. Also wie das Gesetz, der Gesetzentwurf sagt, nachzeichnen, was natürlich völlig absurd ist. Wie soll man behaupten, dass es in Deutschland eine Tarifautonomie gibt, also eine Unabhängigkeit auch der Gewerkschaften und der Koalitionen, in die der Staat nicht hineinregiert, und dann plötzlich können Gewerkschaften nur bereits bestehende Tarifverträge nachzeichnen. Das passt natürlich vorne und hinten nicht. Ja gut, wenn dann gestreikt wird, obwohl man nicht streiken darf, dann gäbe es zwar nicht unmittelbar staatliche Sanktionen, aber es wäre dann natürlich so, dass sich unter Umständen dann solche Gewerkschaften schadensersatzpflichtig machen würden. Und dann käme das Gesetz auf den Prüfstand. Das wird vermutlich aber bereits schon früher passieren, weil ja einige Gewerkschaften schon angekündigt haben, Verfassungsbeschwerde einzulegen und eben auch schon bereits im Vorfeld dann mehr oder weniger kurz nachdem das Gesetz dann verabschiedet ist, beim Bundesverfassungsgericht auflaufen würden.
Jetzt ist ja die DGB-Führung sozusagen für das Tarifeinheitsgesetz. Die sind da an Bord, was letztlich auch nicht sonderlich verwundert, denn bei dem von Ihnen ja auch schon angesprochenen Lokführerstreik hat ja der DGB auch schon offen zu Streikbruch aufgerufen. Nur 3 der 8 Einzelgewerkschaften, die im DGB vertreten sind, nämlich die GEW, die NGG und Verdi, haben sich dem widersetzt und rufen dann auch zu Protesten gegen dieses Tarifeinheitsgesetz auf. Warum denken Sie denn, dass da die offizielle DGB-Führung so konform geht?
Ja gut, das hat politische Gründe. Offensichtlich ist es ja auch so, dass die IG Metall als größte Einzelgewerkschaft ja der Meinung ist, dass das Gesetz positive Elemente enthalten würde. Ich weiß bis heute nicht, was an diesem Gesetz auch nur ansatzweise für Gewerkschaften positiv sein soll. Offenbar geht man ganz opportunistisch davon aus, dass es eben einen schon irgendwie nicht treffen wird. Bei Verdi ist es umgekehrt. Das ist ja nun eine relativ große Organisation, aber Verdi weiß ganz genau, dass es eben auch Verdi treffen kann in bestimmten Bereichen. Das Kriterium ist ja nicht, ob man Minderheits- oder Mehrheitsgewerkschaft irgendwo ist, sondern immer in einem bestimmten Betrieb. Also es gibt eben auch zum Beispiel Krankenhäuser, in denen die Ärzte beim Marburger Bund besser organisiert sind als die Pflegekräfte bei Verdi, sodass dann Verdi ganz schnell auch in eine Minderheitsposition geraten kann. Das gilt für die anderen kleinen Gewerkschaften auch. Ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass Verdi-Gliederungen sich nur deshalb an diesen Aktionen beteiligen. Das ist mit Sicherheit nicht so. Es gibt ja viele Leute, die eben auch unabhängig von der Betroffenheit von Verdi eben gegen dieses Gesetz sind. Aber Tatsache ist eben, dass die anderen Großgewerkschaften wie IG Metall oder IG Chemie und so weiter und so fort davon ausgehen, dass Verdi sie schon irgendwie nicht treffen. Sie hätten weiterhin ihr Monopol und deswegen könnten sie eben so weitermachen wie bisher. Aber im Übrigen ist natürlich auch ein Politikum, man will offenbar auch sehenden Auges eine Verrechtlichung von Arbeitskampfbeziehungen akzeptieren, was es eigentlich zum ersten Mal in Deutschland gibt seit Bestehen des Grundgesetzes. Denn bisher war das eigentlich immer ein gesetzgebungsfreier Raum, wo nur die Rechtsprechung halt bestimmte Grundsätze entwickelt hat. Die hat ja nun gerade aber das Prinzip der Tarifeinheit aufgegeben 2010 und nun kommt der Gesetzgeber und führt es wieder ein, aber eben doch auf eine ganz andere Art und Weise als die Rechtsprechung. Denn die war eben gerade davon ausgegangen, dass hier eben der Gesetzgeber nicht in die Tarifautonomie eingreifen darf. Und das tut jetzt die Frau Nahles. Insofern muss man eben sagen, es ist auch ein historisches Datum. Es ist eben zum allerersten Mal, wenn man mal von der Notstandsgesetzgebung absieht, durch die ja auch was in die Verfassung eingefügt wurde, die dann aber insoweit Gott sei Dank bislang nicht wirksam wurde. Es ist zum allerersten Mal, dass der Gesetzgeber jetzt eben tatsächlich versucht das Streikrecht einzuschränken. Deswegen wird es voraussichtlich auch keinen Bestand haben. Aber das ist natürlich auch immer ein Prozess, das Bundesverfassungsgericht nicht von heute auf morgen entscheiden können.
Gucken wir uns das Ganze mal in einem bisschen größeren Rahmen an. Das Tarifeinheitsgesetz ist ja eingebettet in die EU-weite sogenannte EU-Agenda 2020. Also allein die Namensgebung weckt ja schon ungute Erinnerungen an die Aushöhlung des Sozialstaates durch die sogenannte Agenda 2010. Es ist ja Ähnliches da in Planung, also europaweit soll das Streikrecht dereguliert werden. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Wie weit ist so eine Aushöhlung des Streikrechts da denn schon vorangeschritten?
Ja, Bestrebungen gibt es natürlich, aber Bundesrepublik Deutschland kann sich da mit anderen Ländern deshalb schlecht vergleichen, weil es einfach in den meisten Ländern eine ganz andere Streikpraxis gibt. Also beispielsweise diesen Monopolanspruch, wie sie ja eben die DGB-Gewerkschaften haben, in Bezug auf, also jetzt schon haben, politisch auch haben, zum Teil auch rechtlich, weil sie ja auch versuchen, muss man nun auch sagen, das gilt auch für Verdi, kleinere Organisationen mit Statusverfahren zu überziehen und ihnen eben auch keinen rechtlichen Spielraum zu lassen. Das ist in anderen Ländern unbekannt. Also ich meine, das ist in Frankreich unbekannt, das ist in Italien unbekannt. Das gilt im Grunde genommen auch für alle anderen, jedenfalls westeuropäischen Länder. Bei uns hat sich das in den letzten 50 Jahren so eingebürgert, dass die einen eben mehr Rechte haben als die anderen, einfach dadurch, dass sie nirgendwo den Nachweis führen müssen, dass sie sozusagen zu Recht sich als Gewerkschaft bezeichnen. Aber sobald sich eben dann halt eine eigenständige Organisation findet, die vielleicht sogar in ihrem eigenen Bereich mehr Zuspruch hat als eine Großgewerkschaft, wird eben diese Organisation, das nimmt jetzt immer mehr zu, eben dann von den Großgewerkschaften des DGB mit Statusverfahren überzogen. Das ist eine Situation, wie sie es in praktisch keinem anderen westeuropäischen Land gibt. Es ist aus meiner Sicht auch ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist jetzt nicht das Thema auf dieser Demonstration, auch nicht das Thema dieser Aktion, aber es ist eine Sache, die ich persönlich eben anspreche, weil ich eben nun das auch schon seit geraumer Zeit verfolge und weil ich da auch eine gewisse Inkonsequenz sehe. Man kann nicht einerseits gegen dieses Tarifeinheitsgesetz auftreten und andererseits versuchen, weiterhin diesen Monopolanspruch gegenüber kleineren Gewerkschaften durchzusetzen. Daran unterscheiden sich auch die DGB-Gewerkschaften erheblich von den meisten anderen westeuropäischen Gewerkschaftsverbünden.
In dem Aufruf der Kampagne, der Sie auch angehören, die eben am 18. nach Frankfurt mobilisiert, wird davon gesprochen, dass das geplante Tarifeinheitsgesetz möglicherweise nur der erste Schritt in der Aushöhlung oder in der Repression repressiveren Verwaltung des Streikrechts sei. Was befürchten Sie denn, was noch für Schritte kommen könnte, wenn das sozusagen als Präzedenzfall durchgeht?
Ja, es gibt ja jetzt schon von konservativen oder sogenannten konservativen Arbeitsrechtsjuristen ganz andere Vorstellungen. Das sind zum Teil Leute, die genau wissen, dass diese Art der Regulierung wohl verfassungswidrig ist und deshalb auch keine großen Wetten auf dieses Gesetz setzen. Aber die eben eigene Vorschläge haben und die gehen in eine ganz andere Richtung und sozusagen im Grunde genommen auch in eine ehrlichere, in Anführungszeichen, Richtung, indem sie eben das Streikrecht offensiv inhaltlich einschränken wollen, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der Daseinsvorsorge. Das heißt, man argumentiert dann immer, wenn es sich um Bereiche handelt, die für das öffentliche Wohl große Bedeutung haben, ne, da weiß man schon, um was es geht, vor allen Dingen natürlich Verkehr, gerade die Begleitmusik, die mediale Begleitmusik des Lokführerstreiks hat ja gezeigt, wie man da versucht hat, an Moral und sonstige Dinge auch bei den Gewerkschaftern zu appellieren, indem man eben dann sich darüber beschwert, dass die kleinen Leute ja die Geschädigten sind und bei den Piloten ist es entsprechend ähnlich. Genau da, an der Stelle setzt man an. Und etwas überspitzt zu formulieren und sagt dann eben, naja, also wenn eben Streik nicht wehtut, dann ist er erlaubt. Ja, ich meine, das ist natürlich einer der absurdesten Argumentationen in rechtlicher Hinsicht, wie sie überhaupt nur denkbar sind. Denn gerade dadurch, dass der Streik wehtut, ist er ja zugelassen, wenn man ihn nur dann zulassen würde, wenn er niemandem sozusagen auch Dritten gegenüber keinerlei negative Auswirkung hätte, dann wäre er kein Mittel mehr des Arbeitskampfes. Also insofern die Vorschläge, die da in der Schublade sind, die CSU hat das ja bereits auch öffentlich bekundet, dass sie diese Vorschläge befürwortet, die werden mit Sicherheit dann auf die Agenda gesetzt werden, wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Und dann haben wir eine völlig neue Situation. Dieses Gesetz ist auch handwerklich so schlecht gestrickt, dass ich glaube, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das Bundesverfassungsgericht es nicht verfassungswidrig erklären wird. Aber wie es dann ist bei diesem Thema der Daseinsvorsorge, das weiß man noch nicht. Ich halte zwar auch das alles aus meiner Sicht verfassungswidrige Aktivitäten, aber sie sind völlig anders angelegt und sie greifen natürlich auch auf sehr geschickte Weise so einen vermeintlichen öffentlichen Konsens auf, um eben die Troublemaker wie GDL und an der Spitze eben der Unerträgliche und so weiter, Herr Weselski, um da sozusagen auch Honig draus zu saugen und dann einen Konsens auch innerhalb der politischen Klasse herbeizuführen.